Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Florian Skopin. Er ist Executive Director Legal Technology an der Bucerius Law School und leitet den Bucerius Legal Innovation Hub. Wir sprechen zu der heute veröffentlichten Studie Legal Market Economics. Hallo Florian.
Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Freut mich, dass das geklappt hat, dass wir heute über die ganz aktuelle Studie reden können. Die Studie heißt Legal Market Economics. Das heißt, ihr vom Bucerius Legal Innovation Hub habt also, ich habe schon gesehen, 7 Key Findings gab es aus dieser Studie untersucht. Und bevor wir zu den einzelnen Key Findings kommen, die wir gerne mal alle durchgehen so ein bisschen, ja, würde ich dich mal fragen, seit wann gab es diese Studie, wann wurde die gemacht, wer hat da teilgenommen, so ein paar allgemeine Infos mal zu der Studie erst. Mhm.
Super gerne, Patrick. Genau, also bei der Studie Legal Market Economics handelt es sich um die erste Studie des Bucerius Legal Innovation Hub. Wer sich da draußen jetzt fragt, was ist das eigentlich? Uns gibt's seit September letzten Jahres auf dem Campus der Bucerius Law School. Wir sind quasi eine Vereinigung aus 2 Wissenschaftszentren in unserem Kosmos. Es gibt bei uns einerseits das Center on the Legal Profession, was klassischerweise Rechtsmarktforschung gemacht hat, und das Center for Legal Technology and Data Science, was sich eher Richtung Akademia und Studierende gewandt hat. Diese beiden Center haben wir ja so zusammengeführt, dass wir quasi die Brücke bauen zwischen Studierenden und Wissenschaft. Und in dem Kontext haben wir uns dann auch das entsprechende Studienthema gesucht, Legal Market Economics. Es geht also um die Leistungsfähigkeit des deutschen Rechtsmarkts. Du hast es ja schon angesprochen. Wir haben gewissermaßen ein Mixed Method Studiendesign gehabt, mit dem wir die letzten Monate unterwegs waren. Wir haben klassische Desk Research gemacht, haben also geschaut, was gibt es eigentlich schon an vergleichbaren Studien im nationalen Bereich, im internationalen Bereich. Wir sind dann eingestiegen, Legal Data Science, um zu schauen, wie kann man zahlenmäßig das Ganze eigentlich vermessen. Ganz einfaches Beispiel, wie viele Studienanfänger habe ich eigentlich, wie viele machen davon die erste juristische Prüfung, die zweite juristische Prüfung und wie viele davon lassen sich dann im Ergebnis zur Anwaltschaft zu. Dazu gibt es überall Zahlen, die dann aber natürlich sinnig miteinander kombiniert werden wollen, um dann wissenschaftliche Erkenntnisse daraus abzuleiten. Wissenschaftliche Erkenntnisinteresse ist nicht nur mit Legal Data Science, sondern natürlich auch mit quantitativer Empirie und qualitativer Empirie. Das heißt, wir haben was gemacht für Legal Market Economics. Wir haben einerseits insgesamt 610 Mitarbeitende in Kanzleien und Rechtsabteilung und Studierende befragt. Auf der anderen Seite Experteninterviewgespräche mit HR-Verantwortlichen geführt, um zu ganz spezifischen Punkten nochmal in die Tiefe zu gehen. Das ist also ein bisschen das Studiendesign und wir freuen uns total, dass wir heute hier sein dürfen, um die Ergebnisse dann daraus zu präsentieren.
Ja, spannend. Dann weiß man ja ein bisschen, wo jetzt die ganzen Daten herkommen, was ihr da eruiert habt. Dann gehen wir doch gleich mal in die Key Findings. Also Key Finding Nummer 1. Ich lese es einfach mal vor. Stetig steigende Komplexität von Recht, fehlender Nachwuchs und bevorstehende Rentenwelle führen zu einem Leistungsgap auf dem Rechtsmarkt, von dem insbesondere die Breite der Gesellschaft betroffen ist. Da kann man natürlich dann in der Studie, wir verlinken dir das PDF oder die Webseite, wo man das PDF sehen kann, nehme ich mal an. Und hier gibt es natürlich dann ein paar schöne Grafiken zu und so weiter. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem ersten Key Finding. Wie wirkt sich das, also was genau wirkt sich da quasi auf den Rechtsmarkt dann aus? Also vor allem die, ich sehe jetzt, dass es um die Rentenwelle geht. Ja, erzähl mal.
Super gerne. Genau, aus unserer Sicht, Patrick, hast du ja 2 Faktoren, die letztlich die Leistungsfähigkeit des Rechtsmarktes, wenn ich von Rechtsmarkt spreche, meine ich immer den deutschen Rechtsmarkt, weil darauf ist die Studie beschränkt, den determiniert. Das ist auf der einen Seite die Frage, wie komplex ist eigentlich Recht? Und auf der anderen Seite, wie viele Personen stehen auf dem Rechtsmarkt zur Verfügung, um mit dieser Komplexität von Recht umzugehen? So, wenn man sich das mal anschaut, wir haben beispielsweise das ist ein gutes Einfallstor für Legal Data Science, uns angeschaut, wie verändert sich eigentlich die Menge des deutschen Bundesrechts auf Gesetzesebene. Da kann man beispielsweise sagen, in den letzten 10 Jahren ist die Anzahl an Gesetzen und Verordnungen um knapp 7% hat die zugenommen. Das Ganze kann man auch auswerten auf Basis der Einzelnormen, die in den jeweiligen Gesetzen enthalten sind. Und man kann dann noch schauen, letztlich, wie hat sich eigentlich der Gesetzesumfang in Tokens verändert. Tokens, das ist für die Freunde des KI-Kontextes ja immer so ein bisschen die Maßeinheit. Niemand weiß genau, so wie viel ist ungefähr ein Token. Aber man kann natürlich trotzdem den Umfang an Textvolumen damit ganz gut ableiten. Da sieht man, Recht ist komplexer geworden. Schauen wir uns in den letzten 10 Jahren an, haben wir einen Anstieg, wenn man mal auf Token-Ebene geht, von mehr als 20% mehr Textumfang. Wenn man das als Proxy von Komplexität für Recht nimmt, und da reden wir noch nicht über den Einfluss des europäischen Rechts, da reden wir noch nicht über Binnenverweisung, Kaskadenverweise etc., was es im deutschen Gesetzgeber alles so Schönes gibt, sondern rein um den Textumfang, Zunahme von 20%. Das ist der eine Faktor.
Genau. Das heißt also, die Komplexität wird natürlich jetzt hier gemessen einfach in der großen, viel größeren Zahl. Du hast ja gesagt, über 20%, fast, also wenn ich die Grafik hier ansehe, ist es fast 30 oder so, sieht es zumindest fast
ja,
so aus.
Ja, genau, in den letzten 10 Jahren. In den letzten 10 Jahren letzten die Grafik. 10 Jahre.
Ach so, ja,
genau,
die Grafik geht ja von
2010 bis 2024.
2010, genau, das sind dann 14 Jahre, richtig. Ja, das ist natürlich ein enormer Anstieg. Das ist übrigens auch immer ein Argument für die KI, wo alle sagen, hier KI wird jetzt ersetzt jetzt hier alle und so weiter. Man vergisst immer, dass auch die Komplexität so viel größer wird, dass es anders formuliert, der Anwalt der Zukunft ohne KI fast schon gar nichts mehr machen kann. Also ja, er wird nicht ersetzt, sondern er muss eigentlich KI nutzen. Also so sehe ich es jedenfalls für die nächsten paar Jahre. Das weitere Key-Finding immer noch aus Nummer 1 ist ja dann hier, wenn ich die Grafik sehe, der juristische Nachwuchs stagniert. Ich will es nicht zu kompliziert oder zu aufwendig machen. Gleichzeitig aber gibt es Altersabgänge, die vor der Tür stehen, habt ihr das hier genannt? Also zum Beispiel 47% der Rechtsanwälte werden das Ruhestandsalter in den nächsten 15 Jahren erreichen. Das bedeutet also, viele Juristen sind gar nicht mehr da in den nächsten Jahren beruflich, ja. Und der juristische Nachwuchs wächst aber nicht dementsprechend. Also er stagniert. Fällt auch nicht, aber stagniert, ja. Das ist natürlich ganz entscheidend für den Markt, ne?
Genau. Das ist so ein bisschen das Kernproblem, wenn man in die Zukunft schaut, wo geht die Reise hin natürlich. Du hast es gerade angesprochen, Stichwort Altersabgänge bei der Anwaltschaft. Wir haben eine vergleichbare Situation beispielsweise bei den Gerichten, wo es je nach Bundesland ja bis zu 50% der Richter in den nächsten Jahren in das pensionsfähige Alter erreichen. Das muss natürlich irgendwie aufgefüllt sein. Und dann, wir beschreiben das, glaube ich, ganz anschaulich in der Studie, gibt es natürlich mit Blick auf juristischen Nachwuchs einen gewissen Funnel, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, das heißt, wir haben die Abiturienten, die anfangen, sich für ein Studium der Rechtswissenschaften entscheiden, die dann aber irgendwie auf dem Weg zur Anwaltschaft an verschiedensten Stellen verloren gehen. Ja, das ist möglicherweise eine Umorientierung. Ja, man stellt fest, Jura ist es vielleicht doch nicht mehr. Möglicherweise entscheiden sich Absolventen unseres Jura-Funnels nach dem ersten Staatsexamen aufzuhören und dann ein sogenannter Legal Connector zu werden. Das ist, Legal Connectoren nennen wir die Personen, die quasi Jura-Expertise haben plus X. Und X ist quasi interdisziplinäre Kompetenz, insbesondere natürlich hochgefragt, gerade im Technologiebereich.
Ja.
Oder man muss sich natürlich fragen, Referendariat, ja, auch da, man kann da durchfallen, das ist die eine Möglichkeit, auszuscheiden aus diesem Funnel. Oder aber zu sagen, nach dem, was ich da möglicherweise erlebt habe, entscheide ich mich einfach für einen anderen Karriereweg. Und das, wenn man das Kohorten wenn man das kohortenbezogen analysiert, dann muss man natürlich sagen, siehst du, wie viele du aus jedem hypothetisch angenommenen Jahrgang im Laufe dieses Funnels verloren hast? Wenn sich dann die große Frage stellen muss, wo gehen die hin?
Eben, das ist natürlich ein ganz großer Umbruch, wo ich auch glaube, und deswegen ist auch diese Studie so toll, dass viele das überhaupt gar nicht realisiert haben bisher. Oder ist auch deine Erfahrung, dass wenn du hast das ja schon ein paar Leuten erzählt, nicht wahr, dass das schon etwas überraschend war für viele, oder?
Zumindest das Ausmaß, würde ich sagen, ja.
Das Ausmaß, ja, also klar, man weiß, dass viele in Rente gehen und so weiter, aber genau, also dieses Ausmaß ist, glaube ich, schon erstaunlich. Gehen wir gerne zum Keyfinding Nummer 2. Ich lese es mal vor. KI als Differenzierungsbooster. Wirtschaftskanzleien überdenken Geschäfts- und Pricing-Modelle und passen ihre Organisationsstruktur und Rollenprofile an. Ja, was habt ihr da rausgefunden?
Genau, also ich glaube, die Kernerkenntnis ist, KI ist das Tool oder das Instrumentarium, was geeignet ist, quasi die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Rechtsmarkt zu verändern. Ja, du hast ja auch gesagt, letztlich, Juristen müssen anfangen, KI zu ersetzen. Wir sehen das später, das geht eng einher mit der Frage, wer nutzt eigentlich KI? Und wie reagieren große Wirtschaftsorganisationen da drauf? Ja, weil auch da, das sieht man gewissermaßen zwei Klassengesellschaft auf dem Rechtsmarkt. Wenn du natürlich Einzelanwalt bist, kannst du auf solche technologischen Entwicklungen anders eingehen als große Wirtschaftskanzleien. Ja, große Wirtschaftskanzleien, wir haben das in vergangenen Studien mal versucht zu beschreiben. Es war klassischerweise eigentlich eine Pyramide. Du hattest eine Pyramide, ganz unten viele First-Year-Associates, danach Seniors, danach irgendwann komme ich im Idealfall in den Partnerschaftstrack rein. Das heißt, so ein bisschen Gießbrennprinzip, ganz viele Associates unten rein. Mal gucken, irgendeiner wird es schon schaffen, oben zur Partnerschaft, wenn dann alles gut läuft.
Ja.
Da haben wir schon 2016 gesagt, in einer unserer früheren Studien, ist es eigentlich wirklich noch die Pyramide auf dem Rechtsmarkt oder ist es möglicherweise eher eine Raketenstruktur. Warum? Weil ich einen Einfluss habe von Tech auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Business Professionals, nennen wir sie mal so, enthalten darin beispielsweise auch Paralegals, die ja auch Teil der Wertschöpfung der die ja auch Teil der Wertschöpfung der Rechtsanwaltskanzlei sind, die aber in anderem Ausmaß irgendwie damals gebraucht wurden, als aus unserer Sicht heute. Denn was wir heute sehen, ist quasi aus unserer Sicht eine im KI-Zeitalter geupdatete Rakete. Das heißt, was kann man sagen? Letztlich die Wirtschaftskanzleien. Ganz wichtig, wir reden über Wirtschaftskanzleien, wir reden jetzt nicht über den kleinen Mittelständler. Warum? Weil ich da natürlich entsprechende Ressourcen brauche. Die Organisationsstrukturen wären einfach leaner und schlanker insgesamt. Ja, es gibt Studien, die beispielsweise analysieren, wie viel Prozent der Arbeit von Paralegals kann ich durch KI übernehmen lassen. Die Zahl ist relativ hoch, wenn ich mich recht erinnere, um die 80% tatsächlich, dass man sagt, die Arbeit von Paralegals ist substituierbar. Und dadurch wird natürlich so eine Organisationsstruktur schlanker. Auf der anderen Seite, ich habe immer noch die Business Professionals, die sind gewissermaßen die Plattform, das Fundament für den Kanzleierfolg mit all den CEOs etc., die es mittlerweile in größeren Wirtschaftskanzleien gibt. Was man aber auch sieht, ist, wir haben zunehmenden Einfluss von Tech. Ja, warum? Weil möglicherweise Mandanten auch die Erwartung haben, dass standardisierte Aufgaben nicht mehr durch den anwaltlichen Leistungserbringer originär alleine erbracht werden, sondern tech-basiert erbracht werden. Und auf der anderen Seite haben wir diese Legal Connectors. Das sind diese Schnittstellenprofile gerade, wo unsere Studien ganz klar sagen, dass deren Bedeutung immer, immer weiter zunimmt. Führt aber dazu, wenn ich eine insgesamt schlankere Rechtsorganisation habe, mit aber ausgebreiteten Flügeln, dann ist das zwangsläufig so das Ergebnis, dass dann einfach mein, wir haben es Senioritätenkanal genannt, ja, also der Weg vom First Year Associate hoch zum Partner, schmaler wird. Schmaler wird, was dazu führt im Ergebnis, große Wirtschaftskanzleien müssen sich natürlich überlegen, ganz unten, wen hire ich eigentlich? Und vor allem, wie binde ich diese High Potentials, die Talents, die ich identifiziert habe für mich, wie binde ich die möglichst gut, weil ich einfach nicht mehr das Gießkannenprinzip habe, ich einfach nicht mehr die Möglichkeit haben zu sagen, okay, er war es halt nicht. Ja, und gleichzeitig auch sicherstellen muss, dass im Idealfall mein Berufseinsteiger irgendwann da oben in der Partnerschaft landet. Dafür braucht es natürlich Bindung.
Absolut. Ich würde auch gleich mal zum Key Finding Nummer 3 kommen, weil du nämlich gerade schon angesprochen hast, die Legal Connectors. Und dort heißt es, Legal Connectors stellen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Rechtsorganisationen sicher. Ihre eigene Einbindung und Karriereperspektive bleiben aber herausfordernd. Ja, wie ist das zu betrachten? Also speziell der zweite Nebensatz.
Genau, die Herausforderungen interessieren dich. Genau. Ja. Also du siehst, wirst du in der Studie ausführlich dann natürlich sehen oder kann man in der Studie ausführlich sehen. Wir haben abgefragt letztlich, was beschäftigen Kanzleien, was beschäftigen Rechtsabteilungen an Legal Connectors. Das sind Legal Designer, Legal Innovation Manager etc. etc. Also interdisziplinäre Rollenprofile im Recht. Davon gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Und jetzt die Frage natürlich, wie ist das eigentlich mit den Karrierepfaden? Und das ist, glaube ich, ganz interessante Erkenntnisse aus unserer Studie, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, wenn man sagt, Legal Connectors werden immer bedeutsamer, wie kann ich die eigentlich in einer Rechtsorganisation entwickeln? Ja, ich fand es ganz interessant. Wir hatten beispielsweise ein Interview mit einem HR-Verantwortlichen, der gesagt hat, naja, also so Legal Connectors, die verdienen schon auf First-Year-Associate-Level. Wir haben aber folgendes Problem. Bei den Legal Connectors bist du da gewissermaßen auf dem Peak deiner Karriere. Zumindest gehaltstechnisch, während der First Year Associate, wenn ich das so sagen darf, gewissermaßen die Rakete zündet und irgendwo gehaltstechnisch gen Jenseits wandert. Und das ist natürlich die Frage, insbesondere große Rechtsorganisationen kriegen es, glaube ich, ganz gut hin, das auf diesem Senioritätenkanal irgendwie auszugestalten, wie halte ich die Leute bei der Laune, wenn ich das einfach mal so sagen darf.
Ja.
Bei Legal Connectors ist dann natürlich die große Frage, ich hire jemanden, möchte dessen Wissen natürlich haben, möchte diese Person aber auch langfristig an mich binden. Die Lösung wird auf jeden Fall nicht übers Gehalt laufen können, zumindest nach unseren Ergebnissen, die wir gesehen haben. Das ist halt die Frage, wie stelle ich sicher, dass solche interdisziplinären Rollen bei uns auf dem Rechtsmarkt weiterhin Spaß dran haben, natürlich an ihrer Arbeit, und ich die auch langfristig an meine Rechtsorganisation binden kann, dass es nicht zu so Phänomenen kommt, auch die hast du vielleicht auf dem Markt beobachtet, dass irgendwie ganze Teams an Legal Engineers beispielsweise die Organisation wechseln, weil das ist natürlich das, was dir nicht passieren darf als Rechtsorganisation, dass dort dann letztlich dir ein Teil deines Raketenboosters wegbricht.
Also ich muss sagen, Legal Connectors ist jetzt so ein etwas neuerer Begriff, ja, aber vor vielen Jahren, machen das ja auch schon eine ganze Weile, da kam ja so der Legal Engineer, war so das bisschen das Erste und so weiter, was jetzt alles da ist mit KI natürlich, es gab es da noch nicht so richtig, ja, Legal Tech Spezialisten und so weiter. Und am Ende ist das ja alles jetzt unter diesem Legal Connectors Begriff von dir und von euch da subsumiert, ja. Damals hatte ich eigentlich schon die These, dass in einer Zukunft, die wir aber noch gar nicht haben, also ich glaube, es wird noch mal weiter sein, wahrscheinlich die Top-Leute da deutlich mehr verdienen werden als die besten Anwälte. Das zumindest ist meine Theorie. Wenn du sagst, ganze Teams wechseln, also ich weiß nicht, wer sich das noch leisten kann in Zukunft, dass ein ganzes Team einer Kanzlei, der den Tech-Bereich macht, komplett wechselt. Ich glaube, da ist es deutlich einfacher, wenn einer aus dem Bereich einen Senior-Partner wechselt und zwei, drei Leute mitnimmt. Das ist deutlich weniger schmerzhaft als das, wenn jetzt noch alles mit KI und so weitergeht. Also das war damals schon meine Prognose und das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 7, 8 Jahre her, dass ich das so gesagt habe, dass die Leute mal irgendwann mehr verdienen werden. Nicht am Anfang wahrscheinlich, das ist klar. Aber auch hier, meine Theorie jedenfalls, es wird ähnliche Senioritätsstufungen, Abstufungen da geben. Und du hast ja gerade gesagt, wenn Teams sind, gibt es auch den Teamleiter, ja, der muss mehr verdienen. Also es widerspricht sich jetzt nicht mit dem, was ihr da rausgefunden habt, sondern ich denke, dass das einfach noch weiter dauert, dass das so kommt. Ja.
Genau, perspektivisch werden solche Teams natürlich auch größer in Rechtsorganisationen, wo sich dann natürlich automatisch die Frage nach Senioritäten stellen, das ist das eine. Die andere Frage ist natürlich die Euro-Frage, die da dran hängt. Letztlich, wo geht die Reise hin? Wie verdient ein Legal Connector im Verhältnis zu einem Senior Associate beispielsweise? Und das ist die spannende Frage, glaube ich, die es zu beobachten gilt, auch in der Zukunft natürlich.
Ja, ich sag mal, wir fangen jetzt am besten nicht damit an, das dauert dann viel zu lange, wenn man jetzt über diese amerikanische Struktur des Rainmakers kommt. Wo kriegt der das Geld her? Weil er viel Geld reinholt. Ja, das ist in Deutschland ja gar nicht so sehr verbreitet, dieses Prinzip. Also das müssten wir alles überlegen. Da spielen ja auch rein dann die Billable Hour und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das sind jetzt ein paar Keywords, die reichen erstmal. Ja, kann sich jetzt jeder selbst überlegen. Wir gehen mal weiter, sonst kommen wir nämlich gar nicht durch heute mit der Studie. Key Finding Nummer 4. Vom Schutzschild zum Navigator. Rechtsabteilungen werden für Unternehmen zum strategischen Asset. So, was ist damit gemeint?
Genau, das soll eigentlich nur aussagen, dass sich die Rolle der Rechtsabteilung aus unserer Sicht ändert. Warum ist es so? Mhm. In der Vergangenheit, Rechtsabteilung ganz häufig ja natürlich so, irgendein rechtliches Problem tritt auf, die Rechtsabteilung ist der Ansprechpartner, die werden es schon irgendwie lösen. So ganz sehr viele repetitive Aufgaben, häufig aber so in einem Zuschnitt, dass, wie formuliert man das diplomatisch, manchmal das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, bevor überhaupt die Anfrage kommt. Drücken wir es mal so aus vielleicht. Mhm. Heutzutage hast du natürlich insbesondere mit KI-Einsatz die Möglichkeit, das auch ganz massiv in Rechtsabteilung zu nutzen. Und dort natürlich standardisierte Aufgaben von KI übernehmen zu lassen oder mit begleiten zu lassen zumindest, um dir dann wieder eigene zeitliche Ressourcen freizuschaufeln. Weil auch das, alle Zuhörer von dir aus der Rechtsabteilung werden das wissen, auch die Rechtsabteilung schwimmt meistens nicht in Personal. Ja, und gleichzeitig wäre es natürlich schön, so ein bisschen strategische Themen mit begleiten zu können, so ein bisschen Governance aufzubauen und aber auch so ein bisschen Forecasting zu betreiben. Wo sind beispielsweise mögliche Risiken, die auf meine Rechtsorganisation zukommen könnten? Das kannst du aber nur machen, wenn du für die, ich sag mal, Brot- und Butterfälle KI-technische Unterstützung an Bord hast, weil du dann die entsprechenden Zeitressourcen freischaufeln kannst. Und deshalb glauben wir, letztlich basierend auf dem, auch was wir von HR-Verantwortlichen gehört haben, auch aus Rechtsabteilung, dass sich da die Rolle momentan relativ stark am Verändern ist, eben weg von diesem Schutzschildabwehr hin zum Navigator als strategischer Kompass quasi für Rechtsorganisationen insgesamt.
Ja, das ist sehr spannend. Das ist sicherlich auch sehr spannend für die Leute, die dort in Zukunft vielleicht arbeiten wollen, wie sich ihre Rolle verändern wird. Also durch KI ja sowieso. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass man mit der fortschreitenden KI deutlich mehr Fälle in der Breite bearbeiten wird können, die man vielleicht vorher hätte auslagern müssen an Kanzleien, an Wirtschaftskanzleien. Das wird sich ziemlich sicher ändern. Und um es positiv zu sagen, wenn ich dich richtig verstehe, wird der Job in der Rechtsabteilung sogar noch spannender. Also, oder?
So könnte man es interpretieren, wenn ich KI-Tools habe, quasi, die mir wirklich das Daily Business unterstützen,
wenn das so kommt.
Abnehmen können. Ja. Wenn das so kommt. Wenn das so kommt, Job wird spannender. Auch das
vielfältiger ist vielleicht.
Vielfältiger auch. Tatsächlich auch. Dazu gibt es Zahlen, kommen wir aber in einem nächsten Findings noch zu.
Genau, deswegen gehen wir zu Nummer 5. Da heißt es, Mindset und Marktspezifika der Rechtsbranche gehören weiterhin zu den größten Herausforderungen einer effizienten Technologie- und KI-Adaption.
Genau. Das ist natürlich spannend. Du bist in einem sehr spezifischen Bereich natürlich im Recht unterwegs, ja, wo du also teilweise auch natürlich gewachsene Strukturen hast. Du hast ein hohes regulatorisches Umfeld. Und das ist natürlich alles angegangen werden möchte, wenn du letztlich wirkungsvolles KI-Change-Management, KI-Adaption machen möchtest. Wir haben unter anderem gefragt in unserer Studie, ich muss mal kurz auf den Nebenbildschirm spicken, weil die Zahlen tatsächlich nicht im Kopf sind, haben zum Beispiel abgefragt Kanzleien und Rechtsabteilungen, da sagen 66%, die Qualität von Tools werden als Herausforderung von Technologie im Rechtskontext angesehen. Ungefähr 65% beklagen fehlende Technologiekompetenz und 47% Compliance-Anforderungen, heißt es, dass das Herausforderungen von Technologie im Rechtskontext sind. So, das so die zentralen Herausforderungen. Und dann hat unsere Studie identifiziert, dass es gewissermaßen strukturelle Hürden bei KI-Adaption gibt, nämlich aus unserer Sicht 4 Stück. Das ist das klassische Nicht-Dürfen. Ja, hohe Compliance-Anforderungen, du weißt selbst, Rechtsanwalt ist regulatorisch natürlich gesondert mit Berufspflichten belegt.
Ja.
Da muss man erstmal schauen, was kann ich mit KI überhaupt machen? Wo sind möglicherweise die Grenzen? Stichwort so ein bisschen weg von den Anwälten, KI-Chatbots, Fragezeichen, darf ich damit beispielsweise Rechtsdienstleistung erbringen oder nicht?
Ja.
Dann ist es Kategorie 2 aus unserer Sicht klassisches Nichtwissen. Ja, also es ist einfach fehlende Technologiekompetenz. Die Leute, bei Studierenden kann man sagen, häufig es liegt der Fokus auf dem kernjuristischen Studium.
Ja.
Auch da gibt es möglicherweise Veränderungen in näherer Zukunft, zumindest partiell. Aber wenn man jetzt sagt, der Berufseinsteiger jetzt, der das klassische juristische Studium durchlaufen ist, das klassische Referendariat durchlaufen hat, ja, wo soll der eigentlich Technologiekompetenz herbekommen, wenn er auf das Doppelprädikatsexamen beispielsweise gezielt hat? Das ist immer so ein bisschen die Frage, nicht wissen. Dann muss man sagen.
Ja, das Problem ist halt, wenn ich da kurz sage, dass er ja einerseits, weil das Studium ja sehr hohe Anforderungen hat, zeitlich sehr gebunden ist. Und andererseits von der universitären Seite selten unterstützt wird in der Technologiebenutzung. Ja, das ist ja so ein bisschen das Ding. Weil sonst könnte man ja sagen, okay, er kann es sich ja oder sie privat nochmal nebenbei irgendwie erlernen. Da gibt es ja auch mittlerweile Kurse und alles für. Aber man hat ja eben diesen Druck und man braucht es ja auch nicht wirklich dann fürs Examen und alle zielen auf die Note und so weiter. Das ist ja so ein bisschen immer die Krux dabei, ne?
Ich glaube, das ist das Kernproblem letztlich. Also es gibt schon natürlich verschiedenste Angebote im Technologiebereich. Wir an der Voceros Law School haben beispielsweise ein Technologiezertifikat, was wir anbieten im Rahmen des Studiums. Im Ergebnis, wenn du aber beispielsweise sagst, ich möchte unbedingt in die Großkanzlei, dann weißt du ehrlicherweise jetzt, suche dir die Großkanzlei aus, du hast gewisse Notenanforderungen und unter denen oder von denen wird teilweise auch nicht abgewichen. Ja, also das heißt, du kannst noch so gut sein im Technologiekompetenzbereich, aber da ist halt die harte Falltür, die dir sagt, okay, du hast nicht mindestens so und so viele Punkte insgesamt. Und dann muss man natürlich sagen, as part of the deal, als Studi musst du natürlich überlegen, wenn du das gern möchtest, lerne ich jetzt, suche dir irgendein unbeliebtes Rechtsgebiet deiner Wahl aus, ja, lerne ich das, oder mache ich Technologiekompetenz? Ja, wenn ich die Note will, ne, es beißt sich so ein bisschen in den Schwanz letztlich. Das ist ein bisschen Problem, fehlende Technologiekompetenz. Und dann zur Wahrheit gehört
natürlich auch so ein bisschen. Punkt.
Genau, der dritte Punkt zur Wahrheit gehört so ein bisschen dazu natürlich auch. Es gibt Rechtsorganisationen, die sind schlicht und ergreifend Stand jetzt noch nicht darauf angewiesen, sich zu wandeln. Mhm. Ja, das sind häufig kleinere Kanzleien, bestehende Mandatsstrukturen, wo es den Mandanten relativ egal ist, ob KI eingesetzt wird oder nicht. Ja. Vierter Punkt, du hast natürlich, KI ist klassische Change-Management-Hürde auch in Rechtsorganisationen. Auch da sieht man, je größer die Einheit ist, das zeigen die Befragungsergebnisse, desto wichtiger wird quasi effektives Change Management. Weil natürlich, es entstehen Unsicherheiten. Was macht das mit meinem Job? Ich bin gerade Associate. Was ändert KI mit meinem Karrieretrack? Werde ich ersetzt? Nein, werde ich nicht. Ja, ich werde nur anders eingesetzt. Ja, aber das sind so die Fragen, die den Markt natürlich umtreiben.
Ja, spannend. Dann kommen wir mal zum Key Finding Nummer 6. Da heißt es, KI befeuert die Zweiklassengesellschaft auf dem Rechtsmarkt. Dann sag mal kurz, was die Zweiklassengesellschaft denn ist und wie das KI quasi befeuert.
Genau. Zweiklassengesellschaft zielt bei uns ab, letztlich natürlich auf die Möglichkeiten der strukturierten, standardisierten Mandatsbearbeitung unter anderem. Mhm. Ja, man sieht es ganz, ganz deutlich, wenn man sich anschaut, wer nutzt eigentlich KI-Tools beispielsweise. Dann haben wir bei Kanzleien mit über 200 Mitarbeitenden, haben 100% der Befragten angegeben, KI-Tools werden genutzt. Ja, schauen wir uns an. Kanzleien bis 5 Mitarbeitende liegen wir so irgendwo zwischen 60% und 70% bei der KI-Tool-Nutzung. Und da sieht man natürlich, wenn wir gerade sagen, ich kann die Synergien heben, Standardisierungseffekte, Skaleneffekte heben durch Einsatz von KI. Er war extrem unterschiedlich, der Einsatz bisher in Rechtsorganisationen erfolgt, auch größentechnisch. Da muss man natürlich sagen, die großen Kanzleien sind ohnehin schon die sich die Legal Connectors leisten können, wenn ich das mal so formulieren darf. Und die gleichzeitig natürlich Potenzial haben, KI zu nutzen. Das heißt, die kleineren Rechtsorganisationen, die nicht die Gelegenheit dazu haben, werden aus meiner Sicht in doppelter Hinsicht überholt, was das anbetrifft.
Wobei ich mal gerne dazu, also das ist bestimmt 100% so, das hätte ich mir auch anders jetzt nicht gedacht. Die Frage ist aber hier ein bisschen, was denn ein KI-Tool ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das nochmal dann etwas detaillierter gefragt habt oder auch nicht, sonst ist es ja auch gut, schon das so zu fragen. Aber ich sag mal, ob ich ein KI-Tool wie ChatGPT benutze, natürlich dann DSGVO-konform und so weiter und so weiter.
Hoffentlich,
Weißt ja, genau, natürlich, was sonst, ja. Und anonymisiert und alles, ja. Das ist ein KI-Tool. Mhm. Ja. So, dann gibt es jetzt, ich will zwar keine Namen nennen, aber es gibt dann eben sehr spezialisierte, wirkliche Legal-KI-Tools. Mhm. Und dann gibt es aber auch KI-Tools, zum Beispiel von großen Datenbanken, ja, die ja auch KI benutzen, um etwas zusammenzufassen und so weiter. Das ist dann jetzt Saugen-KI-Tool, aber das ist natürlich wieder ein völlig anderes als die wirkliche Software, die Richtung Automatisierung sogar geht und noch viel mehr macht, ja, mhm. und dann eben das ChatGPT, Claude und so weiter. Also wenn man das als KI-Tool subsumiert, ihr habt das so mhm. gefragt, oder? Ihr habt nicht detaillierter dazu, oder?
Ja und nein. Wir haben abgefragt letztlich, nutzt ihr erstmal dem Grunde nach KI-Tools, haben das dann weiter aufgefächert, indem wir zum Beispiel gefragt haben, in welchen Use-Cases setzt du KI ein?
Also das ist schon spannend. Ja.
Wir haben letztlich, du wirst es sehen können in den finalen Studie gibt es unter anderem so eine Vierfeldmatrix aus nutze ich tatsächlich für folgenden Use Case und finde ich hilfreich für den folgenden Use Case. Und dann haben wir quasi AI Champions, AI Accelerators, AI Illusionists identifiziert und quasi Analog Anchors, wo man sagen muss, da nutzt es niemand, da ist es auch nicht hilfreich. Ja, aber so kann man verschiedene Use Cases, die wir abgefragt haben, da klassifizieren. Ja, also so.
Ja, weil wenn genau, das kann man ja dann nochmal in der Studie alles sehen. Wir wollen das jetzt hier eh nur grob besprechen. Wir gehen ja jetzt nicht da komplett in jedes Detail. Aber vielleicht nochmal als Anmerkung, so wie ich es auch gerade meinte, wenn jetzt der kleine, in Anführungsstrichen, Anwalt, also du hast ja hier bis 5 Mitarbeitende, dass der ChatGPT und Claude benutzt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das viele sind. Auf der anderen Seite, wenn es dann so heißt, die in den großen Kanzleien benutzen das alle. Da kenne ich welche in den großen Kanzleien, die benutzen aber im Endeffekt genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich eine KI-Zusammenfassung von einer großen Datenbank. Und das ist jetzt auch nicht das große KI-Tool. Das klingt dann so, als ob das irgendwie, ne, wenn die sagen, ja, ich benutze das KI-Tool. Also so weit ist es noch gar nicht. Ne? Deswegen, das wollte ich nur mal so ein bisschen anmerken aus meiner Erfahrung jetzt. Aber das ist ja so, wie ihr es dann weiter aufgeführt habt. Ja, ja, wenn du da jetzt nichts mehr zu hast, würde ich noch mal gerne zum letzten Keyfinding Nummer 7 gehen. Ja,
ja, super gerne.
Da heißt es, KI zwischen Popularitätschance und festgefahrenen Ausbildungs- und Prüfungsstrukturen. Die fehlende Modernisierung, Adaption des juristischen Studiums verspielt Attraktivitätschancen und steuert an Marktbedürfnissen vorbei. Was sagt uns das?
Harte Aussage für eine juristische Hochschule, oder?
Ja,
man eben. Man kann gewissermaßen sagen, es ist ein Weckruf für Universitäten. Ja, auch in dem KI-Bereich eine zeitgemäße juristische Ausbildung sicherzustellen. Ja, wir haben unter anderem im Rahmen der Studie abgefragt, wie relevant schätzt ihr gewisse Kernkompetenzen ein? Ja, ökonomische Kompetenz, KI-Kompetenz, juristisches Fachwissen, juristische Methodik etc. Und wie gut fühlt ihr euch davon von Universitäten vorbereitet? Ja, zu meiner Ehrenrettung muss ich dazu sagen, deutschlandweite Erhebung bei Studierenden, das ist ganz wichtig. Ja, da haben 87,7% der befragten Studierenden gesagt, dass sie sich durch die universitäre Ausbildung eher schlecht bis sehr schlecht auf KI- und Technologiekompetenz vorbereitet fühlen. Gleichzeitig
Das ist
die große Herausforderung, weil du hast nochmal eckige Klammer, suche dir aus irgendein unbeliebtes Rechtsgebiet, was möglicherweise bei Exams relevant ist. Und dann muss man sich die Frage stellen, wo muss man den Schwerpunkt legen? Und jetzt das Problem so ein bisschen. Gleichzeitig sagen 73% der Befragten, dass die Übernahme von repetitiven Aufgaben, zum Beispiel durch KI, zu einem Attraktivitätsanstieg des Berufs der JuristIn führt. Das heißt, wir haben die paradoxe Situation, dass wir ja gesehen haben, uns fehlt es an juristischem Nachwuchs. Ja, gleichzeitig sagt man, durch KI wird quasi der Beruf des Juristen interessanter. Aber ich schaffe es, Stand jetzt, zumindest ganz überwiegend in der deutschen universitären Landschaft nicht, entsprechende KI-Kompetenzen so zu vermitteln, dass sie jedenfalls bei Studierenden ankommen. Das ist, ehrlicherweise als jemand, der für KI und Legal Tech Themen auf dem Campus verantwortlich ist, nicht das Ergebnis, was man sich wünscht. Ja, seid ihr sicher, dass wir bei uns an der Hochschule Überlegungen anstellen, wie man da relativ kurzfristig fernab von einem Technologiezertifikat, fernab von einem Hamburg Legal Hackathon, den wir beispielsweise anbieten, KI-Ausbildung so implementieren kann, dass die breite Masse an Studierenden davon profitieren kann.
Ja, das Interessante ist ja auch, wenn du noch den dritten Punkt hier liest, also die unter subsumiert unter Bereitschaft, ja, da steht, also da steht hier 80% der Studierenden eignen sich derzeit Technologiekompetenzen an. Also 80% ist ja riesig, ja. Sie sind dabei allerdings auf ein Selbststudium angewiesen. Es fehlt oft an Zeit und Geld, ja. Das heißt also, natürlich wissen die schon, dass sie das brauchen. Und sicherlich auch aus Eigeninteresse, um es zu verwenden, durchaus fürs Studium. Ja, also jetzt nicht gerade die ganze Hausarbeit schreiben lassen, aber es kann ja helfen. Ne? Und das ist natürlich ein großer Punkt. Das heißt, du sagst, also eigentlich sagst du ja aus dieser Studie heraus, dass 80% der Studierenden das schon tun, nur eben nicht von der Universität aus. Ne?
Genau, aber dann natürlich auch in einem begrenzten Umfang, in einem sehr standardisierten Umfang, weil auch da natürlich ist A, finanzielle Frage, andererseits teilweise natürlich auch Ressourcenfrage, weil du natürlich über an die Inhalte, die du vielleicht bräuchtest, jetzt gar nicht mal so unmittelbar direkt so dran kommst, wie eine Universität, die das aufbereiten könnte.
Ja, das ist ein bisschen die Frage, wenn ich an, ihr habt es ja als Zeit und Geld, ja. Mhm. Bei Zeit ist es natürlich so, du kannst sehr viel natürlich heute über KI lernen, was komplett free ist. Mhm. Ne? Also die großen Firmen geben ja eigene Kurse sogar. Du findest so viel bei YouTube und so weiter.
Klar, Stanford hat das auch.
Das kostet aber sehr viel Zeit.
Richtig.
Genau, das kostet aber sehr viel Zeit und es ist oft nicht so punktuell auf Jura. Ne? Und das Geld ist natürlich dann wieder die Frage. Du kommst über Geld, würde ja bedeuten, dass du zum Beispiel vielleicht verschiedene Tools testen kannst oder sie hast, ja, so wie das damals im Studium eben war, die Datenbanken zu haben, ja, und da ist wieder das Geld ein Thema, ne, weil das macht ja kein Student, dass er sich ja jetzt irgendwie die Software drei verschiedene monatlich bezahlt, das ist ja Quatsch. Also es muss halt von der Uni kommen, es muss, wie ist das denn, gibt es denn da schon Zusammenarbeitsüberlegungen, auch vielleicht mit Softwareunternehmen? Wäre das eine Lösung?
Genau, tatsächlich. Also ich kann ja nur für die Bucerius Law School jetzt sprechen, nicht für andere Universitäten. Wir haben, das wirst du gesehen haben, vielleicht im Bucerius Legal Innovation Hub eine Fördererstruktur. Das heißt, damit dieses Projekt überhaupt möglich ist, haben wir Förderer gewonnen, die uns da längerfristig fördern. Unter anderem auch ein KI-Tool-Anbieter. Ja, der sich beispielsweise bereit erklärt hat, Campus-Lizenzen perspektivisch für unsere Studierenden zur Verfügung zu stellen. Das ist ein erster Ansatz. Natürlich auch da, ich glaube, es tut gut, wenn man im juristischen Studium auch eine gewisse Tool-Vielfalt ermöglichen kann. Ja, weil auch das nur so sieht man ja auch, okay, wo ist Anbieter A besonders gut, wo ist Anbieter B möglicherweise besser. Ja, und weil das, glaube ich, auch hilft, das Ganze zu reflektieren, die KI-Nutzung. Ja, also was ich gern vermeiden würde, wäre dieses, okay, wir haben jetzt den Power-Kurs zum Tool, suchst du aus? Ja,
und dann klingt es auch so gebrandet, ne?
Dann klingt es so gebrandet. Plus die eigentliche dahinterliegende Kompetenz, weil ehrlicherweise in der Kanzlei, wo du später einsteigst, du weißt nicht im ersten Semester oder Trimester, nutzen sie A, B oder C, sondern die eigentliche Kompetenz ist quasi die entsprechende Reflexionskompetenz, die dahinter liegt. Ja, und dafür brauche ich natürlich auch eine gewisse Offenheit, unterschiedliche Tools ausprobieren zu können, um einfach für mich reflektieren zu können, das funktioniert gut, das funktioniert aber möglicherweise auch nicht.
Genau. Ja, das Problem vielleicht abschließend nochmal jetzt zu dem Thema, sind wir jetzt ein bisschen festgefahren, aber das war auch eine der spannenden Dinge. Man könnte jetzt auch noch mehr über die Kanzleien und Rechtsabteilungen reden, aber jeder soll sich mal die Studie selber anschauen, ja, und seine eigenen Findings daraus ziehen. Vor allem die Verantwortlichen in den Kanzleien und Rechtsabteilungen werden sich das sicherlich gerne anschauen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Natürlich, wie du gerade sagtest, der KI-Fortschritt ist natürlich so schnell, dass es schwierig ist für große Systeme, will ich es mal nennen, also Universitäten, auch für Unternehmen, aber speziell auch für Universitäten, da überhaupt Schritt zu halten, weil die brauchen ja meistens dann doch lange, um mal einen Kurs zu entwickeln, jemanden zu finden, der das lehrt und so weiter und so weiter. Ne? Und aber umso früher man damit anfängt, umso besser. Und ja, also Florian, vielen Dank für diese Studie, die man eben ab heute dann finden kann, und wir haben sie hier auch verlinkt dann, ja. Vielen Dank.
Perfekt. Danke dir, Patrick.